Daniel hat eigentlich schon die Einleitung gemacht am Anfang, gesagt, wir wollen heute tiefer gehen. Ja, und Jesus, ich bitte dich einfach, ja, dass du uns dein Wort aufschließt und dass uns den richtigen Geist dazu gibst, weil der Geist bringt das Leben, der Buchstabe, ja, der bringt es alleine nicht, nur dein Geist. Ich danke dir. Amen. Thema habe ich ein paar Mal hin und her überlegt, aber ist ganz einfach. Wir gehen zurück zum Ursprung. Das ist am Anfang. Und mich hält vor kurzem in der Woche mal mein Lieblingspsalm, ist Psalm 15. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Wenn nicht, ich lese ihn gerade schnell vor. Und da heißt, wer darf bei Gott sein? Ja, wer darf Gast in deinem Zelt sein? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer vorbildlich lebt und tut, was richtig ist vor dir? Wer durch und durch wahrhaftig ist und andere nicht schlecht macht? Wer seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nachbarn nicht kränkt? Wer den Verworfenen nicht achtet, aber die Gottesfürchtigen ehrt? Wer sein Versprechen nicht ändert, auch wenn es ihm Nachteile bringt. Und wer keine Wucherzinsen nimmt und sich nicht bestechen lässt, um Schuldlosen zu schaden, der steht immer auf sicherem Grund. Und da hat mich ein Vers ist mir mich so angesprungen, und das ist, wer durch und durch wahrhaftig ist. Und ich habe gedacht, ja, heißt wahrhaftig, es müsste ja reichen, nicht? Aber durch und durch. Und da sagte mir so der Heilige Geist, weißt du, der Satan ist auch durch und durch falsch. Und weil er durch und durch falsch ist, brauchen wir auch, müssen wir auch durch und durch wahrhaftig sein. Wisst ihr, wir können falsche Entscheidungen treffen, indem wir auch falsche Informationen bekommen. Und wenn du dann nicht noch mehr durch bist, mit dem nochmal durch, da kannst du dann die Liebe zur Wahrheit, kannst du dann Buße tun, kannst sagen, jetzt tut mir leid, ich habe mich falsch entschieden, ich tue Buße. Und mein Auftrag, meine, ist auch eigentlich Buße zu predigen, das ist mein, weil ich habe die Güte und den Ernst erlebt. Und jetzt gehen wir einfach mal, ja, zum Ursprung. Und das steht im logisch, im 1. Mose 1 geht's los. Da heißt, die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und da sprach Gott, es werde Licht, und das Licht entstand. Da ist mir aufgefallen, heißt, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dieser Geist sprach. Und es heißt, dann fiel mir der Vers ein, wenn wir Gott anbeten wollen, dann sollen wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Gott ist, ja, Wahrheit. Moment, jetzt habe ich den Faden gerade noch verloren. Heißt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und dann ist mir eines aufgefallen. Diesen Gehorsam, in der Liebe zu bleiben, vom Anfang bis zum Ende, das hätte nur einer geschafft. Und das war Jesus. Der erste Mensch war der Adam. Und der hat die Tür aufgemacht, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Und Jesus war der Einzige, der praktisch 30 Jahre intensiv mit dem Vater verbunden war. Und dann, als es in die Wüste ging zur Versuchung, sieghaft bestanden hat. Und von diesem Sieg leben wir. wenn wir zum Ursprung gehen, dann kommen wir zur Quelle. Wir kommen zum Fundament, zu der Wurzel. Wir können Prioritäten wieder richtig setzen. Es ist einfach wichtig, dass wir praktisch zum Ursprung gehen. Ich denke, von uns glaubt keiner an den Urknall. Ich habe ihn nicht gehört und ich glaube, keiner von dem, der sagt, hat ihn gehört. Und da habe ich mir zwei Lektionen, die lernen wir beim Hiob. Da geht es darum, wer war zuerst da? Gott sagt zum Hiob die erste Antwort: Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sag an, wenn du es weißt. Und wir kennen die Geschichte. Und die zweite Antwort war: Willst du im Ernst mein Recht bestreiten und mich schuldig sehen, damit du Recht bekommst? Und dann lesen wir im Hiob 1, 6 bis 12, da geht es um den Streitpunkt, um was es eigentlich geht. Da geht es eigentlich nicht darum, was wir alles leisten und tun, sondern es geht, an wen hängst du dich? Da geht es darum, Satan sagt, wenn du ihm alles wegnimmst, sagt er dir ab. Und Gott geht darauf ein. Ich denke, er hat das Herz gekannt. Ich denke, wenn Gott auf etwas eingeht, dann weiß er Bescheid. Er kennt es besser als wir uns selbst. Und ja, an wen hängst du? Bist du auf das Ewige fokussiert oder auf das Irdische? Der Abraham war auf die Stadt, die droben ist, die nicht mit Händen gemacht ist. Ja, da haben wir aufgeschrieben, Jesus war 30 Jahre in enger Gemeinschaft mit dem Vater, bis er in die Wüste geführt wurde. Und im Jesaja 14, Vers 12 lesen wir, da wird der Satan als Eroberer der Welt genannt. Wir haben es praktisch mit zwei Reichen zu tun. Es fängt immer an mit zwei Familien, das ist der enge Kreis. Das ist bei Gott, da ist die Liebe. Und beim Satan, da ist das Fleisch, da ist der Neid, die Macht, das Geld und alle die Dinge, die uns da beschäftigen. Und dann ist mir eine Stelle aufgefallen, Gott sagt, Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Es gibt Gefäße zu ehrenvollem Gebrauch und zu unehrenvollem Gebrauch. Von wem lässt du dich benutzen? Kinder hat man oft früher gefragt, ich weiß nicht, ging es euch auch so, auf dem Dorf, wenn jemand kam, dann hat er die Kinder gefragt, nach wem gehörst du? Ja. Und ja, das haben manche geantwortet. Ne? Aber somit konnte man halt die Zugehörigkeit feststellen. Ne? Wir werden auch gefragt, wem gehörst du? Und wir gehören uns nicht uns selbst. Wessen Sklave bist du? Wenn du ein Sklave bei Gott bist, wirst du zu einem König gemacht. Und wenn du ein König bei Satan bist, wirst du zu einem Sklaven. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Wir haben jedoch durch die Sünde des einen die Verbindung zum Vater verloren und durch den Gehorsam des einen wurde sie wiederhergestellt. Niemand kommt zum Vater wie durch mich. Und dann ist es auch wichtig, dass wir lernen, die Geister zu unterscheiden. Einen Geist erkennt man nicht an den Worten, sondern an dem Sinn, was er vorhat. Ja, da wir für das Reich in dieser Welt mit ihren Lust, Wohlstand und Ehre oder für das Reich Gottes. Was will Gott von uns und was will Satan von uns? Gott, er will die Nummer eins sein, keine anderen Götzen neben mir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. In diesem Tempel sollen wir Gott in Wahrheit lebend anbeten und ihm die Ehre geben. Satan will, dass wir ihm diesen Tempel anbeten und ihn in diesem Tempel anbeten. Das hören wir in der Versuchung bei Jesus, weil er ist noch derselbe. Er will, dass wir ihn anbeten. Und er versucht es durch Köder, durch Schleimen und die ganze Palette. Und ich werde uns jetzt einfach mal einen Geist vorstellen, den Jesus gar nicht mag. Und dann finden wir auch in den Zen-Schreiben, in der Offenbarung, er sagt sogar, die Kinder von dem will er mit dem Tode schlagen. Und das ist die Geschichte von Weinberg, vom Naboth. Das ist der Geist der Manipulation. Naboth hatte ein Geschäft, wollte Geschäft machen und Ahab will den Weinberg vom Naboth und hat ihm einen besseren angeboten. Oder er gibt ihm Geld dafür. Ich meine, das Angebot ist ja für uns nicht schlecht, wer Grund und Boden hat. Und es wird zum Beispiel Bauerwartungsland, da freut sich. Du kannst schon das 10- oder 20-fache dafür bekommen. Und es ist ein lukratives Geschäft. Aber der Naboth sagt, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das Erbe meiner Väter dir geben sollte. Und wenn man das natürlich auch geistlich betrachten, dann ist ein Weinberg, Jesus sagt, der Vater ist der Weingärtner, er ist die Rebe und er ist der Weinstock und wir die Reben. Und aus diesem Aspekt sollen wir natürlich unseren Weinberg nicht hergeben. Und dann schauen wir uns an, wie Isabel vorgegangen ist. Isabel sagt, zeige dich jetzt, dass du König bist über Israel. Sei guten Muts, ich werde dir den Weinberg verschaffen. Dann ruft ein Fasten aus und setzt ihm zwei gewissenlose Männer gegenüber. Wird dem ganzen Volk, die behaupten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Die Ältesten und die Vornehmen wussten Bescheid, das Volk glaubte den Anschuldigungen. Also der Streitpunkt war jetzt hier praktisch, er hat Gott gelästert und den König gelästert und deshalb wird er gesteinigt. Und der wirkliche Streitpunkt war aber, weil er den Weinberg nicht hergeben wollte. Es war nicht, dass er Gott gelästert hat, aber das Volk wusste das nicht, es wurde nur eine kleine Gruppe. Und dann ist mir aufgefallen, mit diesem Geist hatte sogar David ein Problem. Wir haben erst letzte Woche eine Predigt gehört über den David. Was hat der David gemacht? David schrieb einen Brief an Joab. Stellt Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Wisst ihr, das ist die Falschheit. Das ist. Dieser Mann hat sich geehrt gefühlt, dass er an die Spitze gestellt wurde. Das war ein Zeichen für Tapferkeit. Und er wurde praktisch so hintergangen. Und dann, was hat er David gemacht? Gott hat das nicht stehen gelassen. Er schickt ihm Nathan. Also das heißt, es entstand, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba geschlafen hatte. und da betet dann Vers 12. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Der David hatte eins verstanden. David hat schon den Saul erlebt, was das Schlimmste ist im Leben. Das ist, wenn Gott seinen Heiligen Geist abzieht und ein böser Geist kommt. Und wisst ihr, wir beherrschen nicht den Geist, sondern er. Der Geist gibt uns die Gedanken, ob wir jetzt vom Guten an einem guten Geist hängen oder nicht. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe und nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Und dann sagt er, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Wir dürfen praktisch Gott bitten, dass er uns ausrüstet mit einem willigen Geist. Wir können es nicht selber tun, sondern er tut es in uns. Und das ist so wichtig, dass wir das kapieren, dass wir können nicht die Welt retten. Wir können nur uns zur Verfügung stellen, ihm ein Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch zu sein. Und da sind mir so ein paar eingefallen. Ist er zum Beispiel ein Gefäß, die Maria hat gesagt, mir geschehe, so wie du gesagt hast. Und sie hat auch den Grund gesagt, wieso, dass sie erwählt wurde. Sie hat gesagt, du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Oder beim Daniel heißt es, er hatte einen höheren Geist. Was haben sie gemacht, um den Daniel einzufangen? Er war ihnen überlegen. Sie haben ein Gesetz gemacht, da Meder und Perser, das unwiderrufbar ist, dass er zu den Löwen geworfen wurde. Und was hat Gott gemacht? Als er nicht gefressen wurde, dann gab es das Gesetz nicht mehr. Da wurden die anderen reingeworfen. So kann es passieren, wenn wir uns auf Gott verlassen. Aber es ist jetzt manchmal nicht ganz leicht. Wir haben das Lied gesungen, dass der Gott, der das Meer teilt, wenn man in der Situation ist, dann sieht man keinen Ausweg mehr. Und das Lied gefällt mir so, aber für Gott ist alles möglich. Ja, und dann gibt es auch noch mehr, so auch bei den Männern beim Feuerofen, da wurde auch es praktisch ein Gesetz gemacht. Also das heißt für uns, wir sollen auch immer auf die Gesetze achten, ob sie gegen Gott sind oder für Gott. Es ist auch mit der Liebe so, das ist mir auch aufgefallen. Wisst ihr, Liebe erduldet alles. Aber das heißt, die Liebe ist nicht falsch. Die Liebe deckt keine Falschheit, sondern da deckt sie auf. Und wenn wir in der Liebe sind, dann sind wir nicht nur, müssen wir alles praktisch erdulden, sondern dann sind wir auch in der Liebe, heißt verbunden mit Gott. Und dann kriegst du die Impulse, was zu tun ist. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir in der Liebe sind, die Verlierer sind. Uns geschieht als Unrecht. Und der Paulus sagt, ich kenne die Schliche des Teufels sehr wohl. Und die Schliche des Teufels lernt man erkennen, indem man bereit ist, Unrecht zu ertragen. Wenn du Unrecht erträgst, dann läuft der Teufel auf. Dann muss er wieder das Nächste. Und dann merkst du auch, ob du auf dem richtigen Weg bist oder auf dem falschen. Er will ja dich praktisch immer in den Krieg hineinziehen, in den Streit. Das fängt in der Ehe schon an, zwischen Brüdern und Schwestern. Und das ist in der Gemeinde so und das ist auch in der Welt so. Und was die Liebe auch noch tut, ist ja, was mir so aufgefallen ist, der Unterschied ist ja zum Beispiel, ob du das Feind außerhalb der Grenze ist oder innerhalb der Mauern. Es gibt ja Schutzräume, ob es die Ehe ist, die Gemeinde, auch ein Land. Wenn ein Land nach Gott fragt oder in der Ehe Jesus der Mittelpunkt ist, dann fragt immer jeder, was richtig ist. Und dann trifft man sich. Wenn aber eine offene Tür da ist und der Feind ist innerhalb, sei es in der Ehe, in der Gemeinde oder im Land, dann ist es so, dass er eine Anlaufstelle hat und wird benutzt, praktisch gegen Gott zu kämpfen. Und dann gelten einfach andere Regeln. Und dann kannst du einfach dich nur an Gott halten. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn du Gott auf deiner Seite hast, kann die ganze Welt gegen dich sein. Und wenn du Gott gegen dich hast, dann nützt dir kein Mensch was. Das habe ich auch erlebt. Er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und ja, und das dürfen wir immer gern auch umdrehen. Heißt, wenn Gott nicht für dich ist, wer kann dir noch helfen? Du musst immer darauf bedacht sein, mit Gott im Reinen zu sein. Und wenn zum Beispiel Gott doch die Liebe ist, und dann kommt der Friede immer von Gott. Wenn du an ihm angeschlossen bist, kommt er nicht von Trump und der Krieg kommt nicht von Putin, sondern die Wurzel fängt immer da an. Und wir haben immer die Tendenz, dass wir auf Fleisch und Blut gehen, auf Menschen suchen. Und wir haben aber nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern wir haben es mit Geistern zu tun und mit, ja, die in der Himmelswelt herrschen. Und das sind wir zum Siegen berufen, weil Jesus den Sieg errungen hat. Und da möchte ich einfach auch euch ermutigen, ja, hängt euch an Jesus. Jesus, ja, er hat gesagt, klopft an, ich will euch auftun. Er hat gesagt, ruf mich an in der Not, ich will dich retten und du sollst mich preisen. Das ist unsere Aufgabe, ihn zu preisen für seinen Sieg und uns an ihn klammern. Und da, wo wir gemerkt haben, wir sind geleimt worden oder durch Lügen oder was auch immer, oder selbst wenn du selber schuld war, dann tu einfach Buße. Bitte Gott um Vergebung, weil die Buße ist das eine, damit die Gnade wirken kann. Wenn ohne Buße gibt es auch keine Gnade. Den Stolzen widersteht Gott und der Demütigen, den gibt er Gnade. Und deshalb ermutige ich euch einfach, wenn er irgendetwas feststellt, was nicht stimmt, dann freut euch drüber, weil die Gesunden brauchen keinen Arzt. Und wer selbstgerecht ist, braucht auch keinen Retter. Und wenn du Fehler entdeckst, dann ist das immer ein guter Einstieg. Das hast du vom Dieter erzählt und das ist auch mir so gegangen. Nur ich war auch vor Jahren, habe ich gemerkt, ich habe die erste Liebe nicht mehr. Ich bin lau geworden und ich habe das auf den Tisch gelegt. Und dann verändert dich Gott. Der David sagt, der Herr macht meine Wege ohne Tadel. Und ihr seht auch, der David hat auch mit diesem Geist zu tun gehabt. Er hatte zwar eine Strafe bekommen, aber er hat es geregelt. Und ein Vers von David, da möchte ich auch immer sein, sagt, glücklich sind die, denen ihre Schuld nicht zugerechnet wird. Und das soll immer unser Ziel sein. Nicht irgendwie andere verklagen, nicht mit dem Ankläger rumspielen, sondern ja, allen vergeben und dass unsere Schuld uns nicht angerechnet wird, damit wir schuldlos in einem sauberen Gewand vor Gott stehen. Das ist auch nochmal das Sendschreiben. Heißt immer bis Sendschreiben, verwascht bei allen, wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und die Gemeinde Sardes, die war tot. Und er sagt, aber es sind einige hier, die haben weiße Kleider. Und die sind es wert, die werden mit mir einherziehen. Und es ist einfach immer ein Zeichen. Ich achte darauf, dass du ein weißes Kleid anhast, dann bist du auch ein Wohlgeruch in der Gemeinde. Und wenn du tot bist, dann bist du auch in der Gemeinde nicht nützlich. Also in diesem Sinne, Amen.
Ja, vielen Dank, Hans. Dann bleibt mir nur noch die Schlussworte zu sprechen. Der Herr segne euch, behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Euch gesegnete Wochen und Shalom.